Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Welchen Einfluss hat die Rüstungsindustrie auf die deutsche Verteidigungspolitik? Dazu hat die Nichtregierungsorganisation Transparency International eine aktuelle Studie vorgelegt. Und wir blicken in der Sendung auf den Streamingdienst Netflix. Der gilt als einer der großen Gewinner der Corona-Krise. Die neuen Quartalszahlen des Unternehmens zeigen aber, das Wachstum hat deutlich nachgelassen, auch weil die Konkurrenz auf dem Streamingmarkt zunimmt. Für viele andere Tech-Konzerne aus den USA ist Konkurrenz dagegen eher eine Randnotiz. Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon haben sich längst eine Monopolstellung gesichert. Die EU will große Digitalkonzerne daher in Zukunft besser regulieren. Das EU-Parlament hat sich gestern für strengere Regeln ausgesprochen. Dem Suchmaschinenriesen Google droht darüber hinaus aber noch von anderer Seite Ungemach. Das US-Justizministerium und 11 US-Bundesstaaten haben gestern eine Klage gegen den Konzern eingereicht. Genau wie die EU werfen sie Google vor, seine enorme Marktmacht zu missbrauchen. Wie der Konzern auf die Vorwürfe reagiert, das berichtet Markus Schuler.
In dem Verfahren geht es vor allem um die Übermacht von Google. So jedenfalls sieht es das US-Justizministerium und mit ihm 11 weitere Bundesstaaten. Die Anklage sagt, 80% der Internetsuche in den USA laufe über die Google-Suchmaschine. Auf dem Smartphone sei dieser Wert sogar noch größer. So habe das Unternehmen aus dem Silicon Valley in den vergangenen Jahren Milliardenbeträge ausgegeben, um damit Smartphone-Hersteller zu bezahlen. Ziel sei es gewesen, auf den jeweiligen Browsern in den Handys voreingestellt zu sein. Genau das mache es der Konkurrenz schwer, auf diesem Markt überhaupt Fuß zu fassen. Jetzt sei es an der Zeit einzuschreiten, meint der stellvertretende US-Ankläger Jeff Rosen. Wenn die US-Regierung jetzt nicht die Wettbewerbsgesetze anwendet, um für mehr Wettbewerb zu sorgen, dann laufen wir Gefahr, die nächste Innovation zu verschlafen. Dann könnten die Verbraucher in den USA das nächste Google verpassen. Beim Suchmaschinenunternehmen in Mountain View hält man das Verfahren für fehlerhaft und zieht es in Zweifel. Die Nutzerinnen seien nicht dazu gezwungen, die Google-Suche zu verwenden, erläuterte das Unternehmen kurz nach Bekanntgabe der Klage in einer Telefonkonferenz. Man biete schlicht die beste Suchmaschine am Markt an. Und was die Voreinstellung der Google-Suche auf Handys und in Browsern angeht, zieht der Konzern einen Vergleich mit Müsli-Produkten. Deren Hersteller würden die Supermärkte ebenfalls für bessere Plätze in den Regalen bezahlen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch weitere Hersteller auf tieferen Regalplätzen gäbe. Hauptargument von Google: Die Konsumenten könnten selbst entscheiden, welche Suchmaschine sie benutzen wollen. Das sieht Gabriel Weinberg anders. Er ist der Chef von DuckDuckGo, einer alternativen Suchmaschine. Und er sagt, es sei aufwendig, die voreingestellte Suche von Google abzuändern, besonders auf Android-Telefonen, deren Betriebssystemsoftware von Google programmiert wird, brauche es mehrere Klicks, bis auf eine andere Suchmaschine umgestellt sei. Viele Konsumenten würden das erst gar nicht machen, deshalb komme seine Suchmaschine DuckDuckGo nur auf einen Marktanteil von etwa 2%.
But if it was really one click,
Google behauptet, es brauche nur einen Klick, um die Suchmaschine umzustellen. Wenn das so wäre, dann wären wir mit unserer Suche sehr leicht bei einem Marktanteil von 20%. Das Bemerkenswerte an dem jetzigen Verfahren ist, dass es einmütig von beiden Parteien, den Demokraten und Republikanern, mitgetragen wird. Die Motivation kann da durchaus unterschiedlich getrieben sein. Die Republikaner glauben, Google würde linke Meinungen eher befördern und konservative Stimmen unterdrücken. Unabhängige Untersuchungen haben diese Behauptung aber nicht bestätigt. Das Verfahren zeigt vielmehr, die Zeit der Laissez-faire-Politik in den USA gegenüber den großen Tech-Unternehmen ist zu Ende. Den Politikern sind die Googles, Facebooks, Amazons und Apples zu übermächtig geworden. Jetzt geht es vor allem um die Frage, wie könnte das Verfahren gegen Google ausgehen? Die Bandbreite ist hier sehr groß. Es reicht von milliardenschweren Zahlungen und geht bis hin zu einer Abspaltung von einzelnen Unternehmensteilen von Google. So könnte der Konzern zum Beispiel gezwungen werden, seinen Chrome-Browser zu verkaufen. Nur so viel ist sicher. Das jetzt gestartete Verfahren dürfte sich vermutlich über Jahre hinziehen, so wie das in den 1990er Jahren bei Microsoft der Fall war.
Das US-Justizministerium hat Klage gegen den Technologiekonzern Google eingereicht, Markus Schuler berichtete. Der Streaming-Anbieter Netflix hat zu Beginn der Corona-Krise einen enormen Zulauf erlebt. Dass dieses rasante Wachstum sich auch wieder abschwächen wird, das war abzusehen. Die neuesten Quartalszahlen des Unternehmens haben Anleger dennoch enttäuscht. Warum, berichtet Silke Hane.
Im Streaming-Geschäft sind Abonnements die Währung. Und hier blieb Netflix im dritten Quartal weit hinter den Erwartungen zurück. Sowohl hinter den eigenen als auch hinter denen der Analystinnen und Analysten. Nachdem Netflix in den ersten beiden Quartalen knapp 26 Millionen Neukunden gewonnen hatte, kamen im dritten Quartal gerade mal 2,2 Millionen Bezahlabos hinzu. Netflix selbst schreibt dazu in seiner Mitteilung an die Aktionärinnen und Aktionäre, das sei wohl auf die Vorzieheffekte in der ersten Jahreshälfte zurückzuführen. Und immerhin, Umsatz und Gewinn sind, vor allem aufgrund von Währungseffekten, beide um rund ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Netflix-Aktie fiel im nachbörslichen Handel trotzdem zeitweise um 6%. Die Konkurrenz im Streaming-Geschäft wächst, insbesondere in den USA. Hulu, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, Peacock und nicht zu vergessen soziale Medien buhlen ebenfalls um die Aufmerksamkeit des Publikums. An dieser Front helfen nur gute Inhalte, deren Produktion ist allerdings durch die Corona-Pandemie zuletzt schwer durcheinander geraten. Hier gibt sich Netflix zuversichtlich. Man mache gute, wenngleich vorsichtige Fortschritte bei der Rückkehr zur Produktion. Seit dem beinahe Stillstand Mitte März seien die Dreharbeiten von mehr als 50 Produktionen abgeschlossen worden. Weitere 150 sollen bis Jahresende dazukommen. Unter diesen Projekten die Fortsetzungen von Serienhits wie Stranger Things oder The Witcher.
Der US-Streamingdienst Netflix hat im dritten Quartal weniger neue Kunden gewonnen als erwartet, Silke Hane berichtete. Als nächstes schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Samir Ibrahim vor Ort. Herr Ibrahim, wir haben es gerade gehört, Netflix schwächelt. Wie kommt das an?
Ja, nicht so gut. Man wusste ja, die Konkurrenz wird größer, aber die Enttäuschung ist definitiv da. Das Minus mehr als 6% sind inzwischen, das spricht eine klare Sprache.
Dann blicken wir auf den Gesamtmarkt. Da drückt Corona auf die Stimmung. Im Berchtesgadener Land südlich von München gibt es jetzt Ausgangssperren. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gestern Abend im ZDF gesagt, das könne auch andernorts drohen. Wie reagieren die Anleger?
Das ist halt genau das, was den deutschen Aktienmarkt besonders umtreibt. Im Augenblick der DAX jetzt den dritten Tag in dieser Folge im Minus, verliert 0,9%, steht damit bei 12.621 Punkten. Ich habe vorhin Gelegenheit gehabt, mit Michael Heise zu sprechen. Die meisten werden ihn noch als Chefvolkswirt der Allianz kennen. Inzwischen ist er beim Vermögensverwalter HQ Trust. Ist gerade erst zurück, kurz vor dem Lockdown rausgekommen aus dem Berchtesgadener Land. Inzwischen negativ getestet, keine Sorge. Er hat dort mit Investoren und auch Unternehmern gesprochen. Ich habe ihn nach der Stimmung dort gefragt und was eine solch räumlich begrenzte Abschottung mit der Wirtschaft in einem Lockdown-Gebiet eigentlich macht.
Ich glaube, die Konsequenzen sind ganz enorm und die Belastungen, die für einzelne Unternehmen, einzelne Gewerbetreibende in der Region sind, sind ganz gewaltig. Natürlich haben sie einen Nachteil gegenüber eben den Konkurrenten in unmittelbarer Nähe. Und das ist dann besonders schmerzhaft, wenn der Lockdown eben nur sehr, sehr regional begrenzt ist. Und das erfordert meines Erachtens ja auch ein Ausbau der staatlichen Hilfen für diese Regionen, die so gezielt sozusagen dicht gemacht werden. Das ist eine staatliche Aktion und dafür muss der Staat eben auch die Existenzen, die da in Gefahr geraten, weiter unterstützen und über dieses Corona-Tal hinwegbringen.
Jetzt warnen die Unternehmen selbst vor den langfristigen Folgen. Auftragsbücher leeren sich im Augenblick und sie sehen das Problem, dass die Folgeschäden fast noch schlimmer sind, als jetzt 14 Tage einfach mal zu Hause bleiben. Wie sehen diese Folgeschäden aus?
Ich denke schon, dass die Lieferfähigkeit und Liefergenauigkeit zeitlich auch sehr wichtig ist für Auftraggeber. Und natürlich haben Regionen, die jetzt in einem Lockdown sind, Schwierigkeiten, fristgerecht ihre Produkte zu liefern. Das ist insofern schon ein Fragezeichen, das sich für viele Auftraggeber daraus ergibt. Aber ich denke, es gibt in der Wirtschaft auch viel Verständnis, dass in dieser Phase staatlich administrierter Geschäftseinschränkungen und Stilllegungen, dass da es nicht fehlende Motivation der Unternehmen ist, sondern die äußeren Rahmenbedingungen. Dafür gibt es bei den Auftraggebern viel Verständnis. Wir sehen das unter anderem auch in Italien. Italien hatte einen kompletten Lockdown über lange Zeit. Italien produziert eine Menge Industriegüter, eine Menge Vorlieferungen, auch nach Deutschland. Und die sind wieder kräftig angesprungen. Also da ist nicht zu sehen, dass die Auftraggeber jetzt Italien in irgendeiner Form wirklich meiden, sondern man hat Verständnis gehabt für diesen Lockdown. Und jetzt zieht die Industrieproduktion in Italien übrigens schneller als in Deutschland wieder an. Also ich denke, dass dieser Langfristeffekt nicht so dramatisch ist.
Das ist ja auch ein überraschendes Ergebnis, was wir in verschiedenen Umfragen sehen. Also die Stimmung beispielsweise bei den Unternehmern ist aktuell relativ gut. Sie sehen auch einigermaßen optimistisch in die Zukunft, trotz drohender weiterer Einschränkungen durch diese zweite Infektionswelle. Übertreiben wir diese Ängste vor dem zweiten Lockdown, falls er denn kommt?
Also ich würde Ihnen zustimmen, dass die Unternehmen und auch die Teilnehmer an der Börse, an den Finanzmärkten, nicht mit einem ganz harten zweiten Lockdown rechnen, der vergleichbar wäre dem in den Monaten März und April diesen Jahres. Ich denke, dass die Finanzmärkte, insbesondere auch die Unternehmen, schon sehr genau die Entwicklungen sich anschauen und genau die Zahlen sich anschauen, die mit dieser Infektionswelle einhergehen. Und da ist es eben so, dass die Infektionszahlen, die wir derzeit sehen, zwar sehr hoch sind, aber auch deswegen sehr hoch sind, weil wir eben jede Woche Millionen Menschen testen und insofern nicht direkt vergleichbar sind mit den Zahlen von Anfang April. Ich glaube, das ist so die Stimmungslage bei vielen Unternehmen und begründet vielleicht die Zuversicht, die da ist.
Selbst wenn wir einen bekommen, möglicherweise ja nur partiell und sehr begrenzt, kommen wir da schneller wieder raus, als wir bisher gedacht haben?
Ja, ich glaube, man würde schneller darüber hinwegkommen, weil sich jetzt doch verschiedene Anpassungen auch in den Unternehmen ergeben haben. Das, finde ich, ist ganz bemerkenswert, wie viele Unternehmen sehr schnell auf die Situation reagiert haben. Das heißt vielfach natürlich auch die Kosten angepasst haben, aber darüber hinaus eben Produktionsprozesse verändert haben, neue Angebote den Kunden machen, gerade in der Gastronomie kann man das ja vielfach sehen, dass sie Digitalisierung und die Effizienzvorteile der Digitalisierung versuchen mitzunehmen. Da ist eine Menge geschehen und das macht die Wirtschaft einigermaßen widerstandsfähig und würde sie wahrscheinlich einen zweiten Lockdown leichter verkraften lassen. Aber ich denke, wir sollten ihn wirklich verhindern und das ist auch die Meinung der meisten Marktteilnehmer.
Also mahnende Worte vom Ökonomen Michael Heiser war das von HQ Trust.
Der Ökonom Michael Heiße fordert gezielt staatliche Hilfe für Unternehmen in Lockdown-Gebieten. Vielen Dank auch aus Köln. Eine Neuerung immerhin gibt's für Unternehmen. Ab sofort gelten für die sogenannten Überbrückungshilfen einfachere Regeln. Viele Verbände hatten gesagt, diese Regeln sind zu kompliziert, da die Bundesregierung jetzt nachgebessert und zum Beispiel die Begrenzung der Förderung bei bis zu 10 Beschäftigten auf maximal 15.000 Euro gestrichen. Herr Ibrahim, lassen Sie uns noch auf ein anderes Unternehmen blicken. Der Aachener Ladestationhersteller Compleo ist an die Börse gegangen. Wie lief's?
Etwas skurril, darf man so sagen. Keiner Feier auf dem Parkett, war leise still in einem Nebensaal. Das Ganze ohne Publikum war allerdings auch ein schlechter Start. 44 Euro der erste Preis und damit rund 10% weniger als der Ausgabepreis.
Und dann blicken wir zum Abschluss noch auf Euro, Rente und Gold.
Ja, die Umlaufrendite bei minus 0,59%, ist also etwas gestiegen. Der Euro weiter stabil bei einem Dollar 18,53 Cent und der Goldpreis bei 1.916 Dollar je Feinunze, also auch etwas gestiegen.
Das war der Börsenbericht von Samir Ibrahim. Vielen Dank. Alle 7 Jahre verabreden die Länder der Europäischen Union eine gemeinsame Agrarpolitik. Die nächste Förderperiode beginnt im kommenden Jahr und heute Nacht haben sich die Staaten nach zähen Verhandlungen auf ihre neuen Förderziele geeinigt. Dabei geht es um viel Geld, insgesamt 58 Milliarden Euro, also 40% des EU-Budgets. Und wie die verteilt werden, das bestimmt maßgeblich darüber, wie sehr sich Landwirte für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Über die neue geplante Förderstrategie und die Reaktion darauf berichtet jetzt Paul Vorreiter aus Brüssel.
2 Tage und 2 Nächte und dann war das Ergebnis da.
Es war eine schwere Geburt, muss ich ganz klar sagen. Am Nachmittag sah es noch so aus, dass die Einigung in weite Ferne gerückt ist. Aber ich bin wirklich froh, dass es uns gelungen ist, mit meinem Vorschlag auch Europa zu einen,
sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Morgen im Deutschlandfunk. Größter Streitpunkt war die Frage, wie die Direktsubventionen, die pro Hektar an die Landwirte vergeben werden, an Ökomaßnahmen der Mitgliedsländer geknüpft werden können. Das sind die sogenannten Eco-Schemes aus der ersten der beiden Säulen der Agrarpolitik. Geeinigt haben sich die Staaten darauf, dass mindestens 20% der Direktzahlungen für Ökomaßnahmen genutzt werden müssen. Konkret heißt das:
Sei es zum Beispiel, wenn es um die Biodiversität geht, wenn es um Flächen, die nicht produktiv sind, also wo die zwar einem Landwirt gehören, aber worauf er dann nichts produziert, also auch keine Einnahmen hat, dass die quasi nicht bewirtschaftet werden, damit dort zum Beispiel Biodiversität stärker entsteht.
In Deutschland wäre demnach 1 Milliarde Euro im Agrarbudget für die sogenannten Eco-Schemes vorgesehen. Allerdings, sollten die Landwirte das Geld nicht in Anspruch nehmen, kann es in einer Übergangszeit von 2 Jahren weiterhin ohne Auflagen vergeben werden. Es geht also nicht verloren. Das hatte eine Gruppe von Ländern befürchtet und deswegen die Einigung auch hinausgezögert. Außerdem sollen Länder Umweltleistungen, die sie für die ländliche Entwicklung, also Geld aus der zweiten Säule der Agrarpolitik, aufbringen, anrechnen lassen können. Kleinbauern sollen bei den Ökoregelungen vereinfachten Kontrollen unterworfen werden, um sie so vor zu viel Verwaltungsaufwand zu schützen. Parallel zu den Mitgliedsländern steckte diese Woche auch das EU-Parlament seine Haltung zur Agrarreform ab. Eine Mehrheit aus Christ, Sozialdemokraten und Liberalen wollen ein höheres Ökoniveau bei den Direktsubventionen erreichen, nämlich mindestens 30%.
Und man muss auch sagen, bei der Zahl, da tut sich ein Parlament auch leichter als jetzt Agrarminister, die sich mit der konkreten Umsetzung beschäftigen bei ihren Landwirten. Da ist dann die Fantasie auch etwas dann irgendwann eingeschränkter, wenn die Konkretheit kommt.
Bis Ende der Woche soll das Ergebnis der Abstimmungen im Parlament feststehen. Danach können die finalen Verhandlungen zwischen Kommission, Ländern und Parlament beginnen. Der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling kritisiert, dass die Länder die Chance für eine Reform hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft verpasst hätten.
Wir bräuchten nicht 20% für die Umwelt, sondern wir brauchten eigentlich 100% für Umweltmaßnahmen, weil die Situation in Sachen Biodiversität ist wirklich dramatisch. In dem ganzen Papier steht auch nichts vom Erreichen der Klimaschutzziele. Insofern fällt man eigentlich Frau von der Leyen in den Rücken, die ihren Deal, ihren Green Deal nicht erreichen kann, wenn Landwirtschaftspolitik so bleibt, wie sie im Moment ist.
Ähnliche Kritik äußern auch Umweltorganisationen. Der WWF sprach von einer Katastrophe für den Natur- und Klimaschutz, weil eine zerstörerische Subventionspolitik zugunsten großer Agrarkonzerne fortgesetzt würde.
Die Landwirtschaftsminister der EU-Staaten haben sich auf eine neue gemeinsame Agrarpolitik geeinigt. Paul Vorreiter war das aus Brüssel. Wie viel Einfluss hat die Regierung, die Rüstungsindustrie in Deutschland auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Dieser Frage ist die Nichtregierungsorganisation Transparency International nachgegangen. In einem aktuellen Bericht kommt die Organisation zu dem Schluss, dass Parlament und Regierung die Lobbyaktivitäten der Rüstungsindustrie nicht gut genug kontrollieren, unter anderem, weil ihnen Personal und Fachkenntnisse fehlen. Meine Kollegin Nadine Lindner hat sich die Vorstellung der Studie angehört.
Es sind finanziell interessante Zeiten für die Bundeswehr und damit auch für die Rüstungsindustrie. Das stellt Peter Konze fest, Verteidigungsexperte bei Transparency International. Im Mittelpunkt steht das
2%-Ziel der NATO. Das heißt, der deutsche Verteidigungshaushalt ist in den letzten Jahren gestiegen um 35% von 2014 bis 2019. 32 Milliarden auf 43 Milliarden. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass er weiter steigen wird.
Es ist im Moment viel Geld in Bewegung. Das ist ein Eindruck, den auch die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Gespräch mit dem Deutschlandfunk teilt.
Es ist natürlich so, dass die Bundeswehr, wenn ich das so sagen darf, in den letzten Jahrzehnten runtergewirtschaftet worden ist. Wir also einen großen Bedarf an Gütern haben, um die Bundeswehr wieder fit zu machen. Und natürlich haben wir es dann mit entsprechender Industrie zu tun, denn wir bauen das ja nicht in der Garage, sondern es muss gebaut werden.
Für Transparency International steht fest, der Verteidigungssektor ist ein spezieller Politikbereich. Denn hier geht es um hohe Vertragssummen, die mit teils notwendiger Geheimhaltung für Rüstungsprojekte verbunden ist. Da steht der Transparenz im Wege, wie sich nicht zuletzt bei der Berateraffäre rund um Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gezeigt habe.
Das Ergebnis ist, dass das deutsche System eine ganze Reihe von Einflussmöglichkeiten von außen bietet und dass es in einigen Bereichen auch hinter den europäischen Standards zurückfällt.
So das Fazit von Peter Konze. Transparency International stellt in der Studie mehrere Ursachen für den weiterhin zu starken Einfluss von der Rüstungsindustrie auf die Politik fest. Dazu zählt, dass gesetzliche Regelungen nicht ausreichend durchgesetzt werden. Außerdem mangele es in der Bundeswehr bzw. dem Verteidigungsministerium an kompetentem Personal, um den Firmen auf Augenhöhe zu begegnen. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags müsse gestärkt werden. Außerdem brauche es mehr Kompetenz im Verteidigungsministerium.
Deswegen fordern wir eine Einheit im Ministerium, die damit auseinandersetzt, wo das Ministerium sich selbst stärken muss und wo es abhängig sein kann von externen Beratern.
Ein Vorschlag, den die liberale Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann eher skeptisch sieht.
Wer sitzt dann da drin? Wer ist so neutral, um das wirklich beurteilen zu können? Sie haben auf der einen Seite Industrie, die will verkaufen. Sie haben auf der anderen Seite die Bundeswehr, die dringend hohen Bedarf hat.
Die NGO gibt insgesamt 21 Empfehlungen ab. Dazu zählt auch die Einführung eines Lobbyregisters, um den Einfluss von Interessensgruppen auf politische Entscheidungen besser zu dokumentieren. Der Gesetzentwurf soll nächste Woche im Bundestag beschlossen werden. Allerdings fehlt, so beklagt es Transparency, ein legislativer Fußabdruck, in dem genau belegt ist, welche Interessensgruppe wie in den Gesetzgebungsprozess eingebunden war. Auch die Karenzzeit für Wechsel von der Politik in die Wirtschaft müsse länger werden, von 18 auf 36 Monate, so die Forderung.
Die Nichtregierungsorganisation Transparency International kritisiert, dass die Arbeit der Rüstungsindustrie besser kontrolliert werden muss, Nadine Lindner berichtete. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Themen sind die wachsenden Schäden durch gezielte Hackerangriffe und die Probleme von Händlern und Gastronomen in den Innenstädten, über die Wirtschaftsminister Peter Altmaier gestern mit Unternehmern, Kommunen und Verbänden beraten hat.
Der Tagesspiegel aus Berlin findet, die Funktion der Innenstädte werde in der öffentlichen Debatte seit Jahren romantisiert und damit verkannt. Außerdem sei es ein Fehler gewesen, dass der Aufstieg von Amazon und Co. verteufelt wurde, statt daraus zu lernen, warum die Leute massenweise online einkaufen. Natürlich machen hohe Kundenorientierung, Kommunikation und stetige Weiterentwicklung Arbeit, doch die Kunden würden es auch offline honorieren. Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich belebte Innenstädte zurück. Doch es muss klar sein, erst muss das Angebot stimmen, dann wird es belebt. Das Darmstädter Echo ist überzeugt, nur mit einem Online-Shop werden stationäre Händler überleben. Wo Warenhäuser als Magnete schließen, sollten Städte jedoch eine aktivere Rolle spielen. Schlüsselimmobilien erwerben und betreiben, vorübergehend. Stimmt die Mischung der Neunutzung, kommt die Frequenz. Und wo sich Menschen gern aufhalten, geben sie auch Geld aus. Dass dennoch viele werden aufgeben müssen, sollte klar sein. Handel ist derzeit mehr denn je auch Wandel. Als ein Dokument der Hilflosigkeit wertet der Wiesbadener Kurier den Cybercrime-Lagebericht. Da können die Verantwortlichen noch so lange das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in den höchsten Tönen loben. Die im Bericht aufgeführten Fakten beweisen das Gegenteil. Denn die Zahl der Schadprogramme übersteigt inzwischen die Milliardengrenze. Wenn das BSI als Torwart gegen Hackerangriffe beschrieben wird, stammt dieser nüchtern betrachtet aus der Regionalliga, während die Hacker in der Champions League spielen. Auch die Neue Osnabrücker Zeitung äußert sich besorgt. Zwar hat das zuständige Bundesamt aufgerüstet, aber die Achillesferse der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft wird noch nicht ausreichend geschützt. Wenn es Angreifern gelingt, Krankenhäuser fast lahmzulegen, sollten alle Alarmglocken schrillen. Mehrere Schwachstellen müssen angegangen werden. Es mangelt an Standards, Haftungsregeln, schlagkräftigen Aufsichtsstrukturen. Hinzu kommt, weil Innenminister Seehofer selbst Sicherheitslücken ausnutzen will, um mit Staatstrojanern Kriminelle zu jagen, ist ihm gar nicht an einer unüberwindbaren Brandmauer der IT-Infrastruktur gelegen.
Damit endet die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit Sabine Schmidt. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Nachmittag.